heute sind wir zusammen, um miteinander ein Fest zu feiern. Pfingsten ist doch ein Fest. Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Ist zwar schon etwas länger her, aber heute feiern wir eigentlich den Ursprung der Gemeinde. Und dass wir heute auch über den Heiligen Geist sprechen, ist doch ganz normal. Lara hat uns schon ganz gut eingeführt. Jetzt könnte ich die Hälfte meines Manuskripts gleich zur Seite legen. Danke, Lara. Danke, dass ihr alle hier seid. Ich weiß, ihr wisst das. Es ist nicht ganz ein einfaches Thema, das wir uns heute vorgenommen haben. Und je länger ich bei den Vorbereitungen war, je mehr spürte ich, es ist nicht das Thema, das mir so liegt. Und wo ich jetzt wirklich Experte bin und wo ich wirklich euch etwas sagen kann dazu, wir werden heute die Hauptperson vor allem sprechen lassen. Wir werden heute etwas mehr als üblich Bibelverse lesen miteinander, weil der Heilige Geist hat ja die Bibel inspiriert. Und was wir da lesen, da ist er eigentlich, das sind Worte, die aus ihm kommen. Und da wollen wir drauf hören. Und ihr seid kritische Zuhörer und werdet nicht einfach alles so hinnehmen, was ich euch jetzt sage. Bin dann gespannt, was ihr damit macht. Was genau ist an Pfingsten passiert? Eigentlich wissen wir das. Seit Jesus gen Himmel gefahren ist, trafen sich damals die Jünger täglich zum Gebet in Jerusalem. Und in dieser Zeit haben sie auch den Matthias gewählt als Jünger anstelle vom Judas, der ja nicht mehr bei ihnen war. Es heißt dann auch in der Bibel, zu dieser Gruppe gehörten auch Frauen, aber eigentlich ist nur die Maria erwähnt. Dann sind auch erwähnt also Maria, die Mutter von Jesus. Und auch seine Brüder waren dabei. Damals, an diesem Tag, als Matthias gewählt wurde, waren etwa 120 Personen beisammen, doch schon eine ordentliche Gruppe. Und für mich interessant, es muss dort irgendwo einen Saal gegeben haben, wo sie sich treffen konnten. Ein Haus mit einem größeren Saal, wo sie sich aufhielten. Und so, vielleicht auch diese 120, waren sie auch an Pfingsten wieder beisammen. Jesus hat ihnen ja gesagt, sie sollten in Jerusalem bleiben, bis das wirklich etwas passiert. Und das ist jetzt an Pfingsten passiert. Wir lesen einmal. Es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Und dann Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und das, was Jesus hier verheißen hat, ist an Pfingsten geschehen. Schließlich kam es zum Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen mit fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos, riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Zypern in Libyen, aus Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben, auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Und daraufhin begann Petrus mit seiner ganz gewaltigen Predigt. Also ich rate euch, lest heute die Predigt von Petrus, dann geht ihr sicher nicht leer aus. Apostelgeschichte Kapitel 2. Dieser Petrus, er war nicht mehr zu erkennen. Nicht mehr der Petrus, der er vor kurzer Zeit noch war, damals, als er dort im Garten an dem Kohlenfeuer saß und sich nicht getraute, dieser Dienerin zu bekennen, dass er auch zu Jesus gehört. Das war im Vorhof des hohen Priesters. Stell dir vor, diese Magd wäre an Pfingsten auch dabei gewesen. Vielleicht war sie ja dabei, ich weiß es nicht. Und sie hat Petrus gesehen. Sicher hätte sie ihn wiedererkannt. Genau, das ist er doch. Damals wollte er Jesus nicht kennen. Aber ist es das wirklich? Nein, das kann nicht sein. Der gleicht ihm zwar unglaublich, aber wie der auftritt, der ist ihm jetzt wirklich ähnlich. Was sie halt nicht wusste, es war wirklich Petrus. Es war derjenige, der sich nicht traute, zu Jesus zu stehen. Aber er ist nicht mehr derselbe. Der Heilige Geist hat ihn verändert, total verändert. Die Kraft zu dieser ganz gewaltigen Predigt kam auch vom Heiligen Geist. Das war das Wirken des Heiligen Geistes. Gell? Damals wären wir doch alle gerne dabei gewesen. Wo so etwas Gewaltiges, so etwas Wunderbares passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, was da alles abgegangen ist an diesem Tag. Es heißt, dass etwa 3000 Personen, wer hat die schon gezählt? Das war ja gar nicht möglich. Etwa 3000 Personen haben sich zu Jesus bekannt, haben sich an diesem Tag taufen lassen. Wer hat das alles organisiert? Unglaublich, für uns unvorstellbar. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Lesen wir weiter. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus sagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Diese Verheißung ist am Pfingsten in Erfüllung gegangen. Am Pfingsten in Jerusalem. Später auch der zweite Teil, wo Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Zwar sind sie nicht als Missionare, als Prediger ausgereist von Jerusalem. Gar nicht lange nach diesem Ereignis am Pfingsten sind sie verfolgt worden. Da war die Euphorie dessen, was am Pfingsten geschehen ist, schon vorbei. Und die Leute, sie wurden verfolgt, sie wurden getötet, sie wurden gefangen. Und sie mussten fliehen. Aber der Heilige Geist ging mit ihnen. Und sie waren, obschon sie Flüchtlinge waren, dort im Ausland, wo sie waren damit beschäftigt, wie komme ich über die Runde, wie kann ich mein Leben jetzt an diesem fremden Ort führen? Trotzdem waren sie Zeugen für Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist oft unglaublich. Die Wege Gottes sind nicht unsere Wege. Wir wären nicht auf die Idee gekommen, Flüchtlinge zu senden, um das Evangelium weiterzusagen. Aber Gott braucht das. Ich bin dann auf eine für mich interessante Stelle gestoßen und die möchte ich mit euch heute etwas genauer ansehen. Apostelgeschichte 19, Verse 1 bis 7. Da geht es auch um den Heiligen Geist. Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise. Und jetzt kommt er eigentlich, war es der letzte Teil seiner Reise, obschon dieser Teil in Ephesus hat mindestens 2 Jahre gedauert, kommt er nach Ephesus. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist, oder wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Hier sehen wir die Skizze, die den Routenplaner von Paulus von damals. Vor ein paar Wochen haben wir über Lydia gehört. Lydia wohnte in Philippi, die erste Christin auf europäischem Boden, haben wir damals gesagt. Und heute treffen wir Paulus hier in Ephesus, auf seiner zweiten Missionsreise. Wie wir schon bei Lydia gesehen haben, muss es die Gewohnheit von Paulus gewesen sein, an einem fremden Ort, zuerst nach den Gläubigen zu suchen. Und hier in Ephesus traf er auf eine Gruppe Gläubiger, die sein Interesse weckten. Wir lesen eigentlich gar nicht so viel von ihnen. Wir lesen auch nicht, wie lange, dass er sich mit ihnen unterhalten hat, um sich gegenseitig kennenzulernen. Wir lesen nur, dass er ihnen eine Frage gestellt hat. Wir lesen auch nicht, warum er ausgerechnet diese Frage gestellt hat. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Wollte er sie mit dieser Frage irgendwie prüfen, um zu schauen, wie weit sie in ihrem Glauben stehen? Oder hat er vielleicht im Gespräch mit ihnen bald einmal bemerkt, bei diesen Christen stimmt irgendetwas nicht? Da fehlt etwas? Da ist keine Kraft, keine Glaubenskraft. Hier fehlt das Feuer. Wenn ich mir das so überlege, dann frage ich mich, würde Paulus uns vielleicht dieselbe Frage heute stellen, wenn er heute hier wäre? Und wie würden wir antworten? Es ist schon arrogant von so einem Fremden, wo uns nicht einmal kennt, so eine Frage stellen. Was würdest du ihm antworten auf diese an dich gerichtete Frage, ob du den Heiligen Geist hast? Die Antwort der Epheser war eindeutig, klar und ehrlich. Davon wissen wir nicht, vom Heiligen Geist haben wir nicht gehört. Und jetzt fragt Paulus nach, wie seid ihr dann getauft worden? Was für eine Taufe habt ihr bekommen? Und für mich spannend, dass Paulus es voraussetzt, die sind getauft. Und sie haben dann gesagt, dass sie auf die Taufe des Johannes getauft sind. Waren sie vielleicht bei Johannes am Jordan damals? Oder war ein Johannesjünger bereits in Ephesus vorbeigekommen? Das alles weiß ich nicht. Jedenfalls, Paulus hat hier einen Anknüpfungspunkt für sein evangelistisches Herz gefunden. Jetzt wusste er, wo er sie nehmen konnte. Johannes, erklärt er ihnen, hat zur Buße und zur Umkehr aufgerufen, gleichzeitig aber auf den hingewiesen, der nach ihm kommen wird. Jesus, an den sollten sie glauben, dass er der Messias ist, der kann neues Leben geben. Leider haben die Epheser nur den ersten Teil von der Botschaft des Johannes gehört oder befolgt. Aber jetzt kann Paulus ihnen den Rest noch sagen. Sicher waren sie gute, gläubige Menschen, die von ganzem Herzen Gott nachfolgen wollten. Sie haben sich ja regelmäßig getroffen und wöchentlich ihre Gottesdienste gehalten. Und dann, nachdem das Paulus ihnen von Jesus erzählt hat, steht einfach, ließen sie sich taufen. Ich weiß nicht, ob es da einen Glaubensgrundkurs gab zuerst und eine Einführung in die Taufe, aber ich denke, so wie an Pfingsten, wo alles am selben Tag passiert ist, war das vermutlich auch hier so. So wie ich das lese, ist das alles ziemlich schnell abgegangen. Sie wurden also auf den Namen von Jesus Christus getauft und anschließend legte Paulus ihnen die Hände auf und betete für sie. Und dann geschah wieder das Gewaltige, das Wunderbare. Sie erhielten den Heiligen Geist. Und das war sichtbar, hörbar. Sie konnten in anderen Sprachen reden. Oh, das hätte ich mir oft gewünscht, ich könnte das. Und machten prophetische Aussagen. Also war auch hier sichtbar, der Heilige Geist hat ihr Leben verändert. Was können wir heute aus dieser Geschichte, die in Ephesus passiert ist, lernen? Heißt das also doch, dass wir bei der Taufe den Heiligen Geist bekommen? Konntet ihr, nachdem ihr getauft wurdet, in fremden Sprachen sprechen und Prophezeiungen weitergeben? Es hat sich niemand gemeldet. Also haben wir das vielleicht doch nicht auch so erlebt? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, was in Ephesus geschehen ist, was hier beschrieben wird. Das ist wirklich so passiert, aber es muss nicht so passieren. Dort ist es so passiert. Aber unter welchen Voraussetzungen bekommt man den Heiligen Geist? Diese Frage steht für mich jetzt im Raum. Dort an Pfingsten waren es zuerst die 120 Gläubigen, die haben den Heiligen Geist bekommen, es war für sie nicht bei oder nach der Taufe. Und dann nachher die etwa 3000 Zuhörer, dort war es nach der Taufe. Aber ich glaube, die Taufe ist nicht zwingend Voraussetzung, um den Heiligen Geist zu bekommen. Was muss ich also tun? Ich glaube, das mit dem Heiligen Geist ist gar nicht so kompliziert. Das ist gar nicht so, braucht gar nicht so bestimmte Zeremonien. Der Heilige Geist kommt zu uns nicht wegen dem, was wir tun. Oder eben wegen dem, was wir nicht tun, sondern kommt zu uns wegen dem, was Jesus getan hat. Ich brauche nur das, was Jesus für mich getan hat, zu glauben. Für mich persönlich anzunehmen, das ist die einzige Voraussetzung. Wir sprechen von der Bekehrung. Es ist das Wissen, dass der Opfertod Jesu für mich gilt. Nach seiner Kreuzigung und der Wiederauferstehung von den Toten schickte Jesus den Heiligen Geist. Und den haben auch wir bekommen, wenn wir ihn angenommen haben. Ich erinnere mich noch gut, ich war 8 Jahre. Als ich diesen Schritt tat, es war nicht ein Zungenreden oder irgendetwas, doch etwas Besonderes. Ich hatte eine Freude im Herzen, die ich vorher nicht kannte. Ich spürte eine Liebe, die Jesus zu mir hat. Und das hat der Heilige Geist bewirkt. Jeder, der an Jesus als seinen Retter und Herrn glaubt, hat den Heiligen Geist. Ob wir ihn allerdings fühlen oder sehen oder hören oder nicht, das ist jetzt egal. Das allerdings ist der Punkt, wo Gottes Feind einsetzt. Denke auch immer wieder bei uns. Ja, du sicher nicht. Du hast den Heiligen Geist nicht. nach all deinen Verfehlungen, deinen Fehltritten. Nein, das kann doch gar nicht sein. Und jetzt müssen wir wissen, der Feind Gottes, lesen wir in der Bibel, ist ein Lügner. Er will Zweifel in uns säen, hochkommen lassen. Allerdings, wenn du heute oder schon länger spürst, mir fehlt etwas. Ich möchte diesen Heiligen Geist auch haben. Dann sag es Jesus, komm zu ihm, geh damit ins Gebet, vielleicht auch nachher, wenn wir singen, ins Gebet. Es wird heute wieder angeboten. Und auch hier gilt die Verheißung Gottes, die wir alle so gut kennen. Bittet, so wird euch gegeben. Das gilt auch, wenn wir um den Heiligen Geist beten. Wie steht es jetzt mit der Taufe? Ist die Taufe die wirklich auch heilsnotwendig? Wir lesen mal Matthäus 28, Vers 19 und 20. Jesus sendet uns hier, das ist hier der Missionsbefehl. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und wenn wir heute taufen, wir möchten ja gerne jährlich die Taufe anbieten als Gemeinde, dann machen wir genau das, was Jesus hier sagt. Wir tun das auch mit den Worten, die Jesus hier gesagt hat. Wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann macht uns Jesus diese Verheißung, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Das heißt, nicht er persönlich, aber sein Vertreter, der Heilige Geist, ist täglich bei uns, mit uns. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Jesus hat es so angeordnet. Die Taufe ist auch ein ganz klares Bekenntnis zu Jesus und zum neuen Leben, das er mir gegeben hat. Vielleicht wurdest du als Kind getauft und es war das Bekenntnis deiner Eltern stellvertretend für dich. So war es auch bei mir. Und bei meiner Konfirmation habe ich das ganz bewusst bestätigt. Ja, ich glaube das und ich will das. Und für mich war das lange Zeit gut so, bis eines Tages mir klar wurde. Es gab verschiedene Gründe dazu, dass ich mich taufen lassen solle. Paulus hatte hier keine Hemmungen, die Leute, die da offenbar schon mal getauft waren, nochmals zu taufen. Und so hätte ich auch keine Hemmungen, jemanden zu taufen, der als Kind getauft wurde. Falls du das Gefühl hast, dass du dich nochmals taufen lassen solltest, besprich das auch mit Jesus oder dann auch mit dem Prediger oder mit jemandem aus dem Leitungsteam. Es kann sein, dass das die Stimme des Heiligen Geistes ist, der dir das sagt. Beim Lesen dieser Geschichte sind mir noch weitere Fragen aufgekommen. Erhält man dann den Heiligen Geist dadurch, dass jemand mir die Hände auflegt? Nein. Hände auflegen ist biblisch, ist eine gute Sache. Auch das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und auch das dürfen wir anbieten. Ist Zungenreden und prophetisches Reden ein Zeichen dafür, dass ich den Heiligen Geist habe? Am Pfingsten war das so. Und hier in Ephesus auch? Nein. Die Geschichte, die wir ja gelesen haben hier von Ephesus, ist kein Rezept, das wir so halten müssen, um den Heiligen Geist zu bekommen. Es ist eine Erzählung, wie es damals in Ephesus geschehen ist. Unser Gott ist doch viel größer, viel vielfältiger. Er hat für uns alle einen eigenen Weg bereit. Und eine Frage beschäftigt mich weiter noch. Kann ich den Heiligen Geist verlieren? Ich persönlich glaube, dass wir den Heiligen Geist nicht einfach so verlieren können, wie wir einen Autoschlüssel verlieren. Mit der Ausnahme, dass wir den Heiligen Geist lästern, dass wir bewusst den Autoschlüssel in den Rhein werfen. Nach verschiedenen Stellen gibt es und Übersetzungen gibt es die Möglichkeit, dass wir den Heiligen Geist dämpfen, dass wir ihn zum Erlöschen bringen, sein Wirken unterdrücken, dass wir ihm etwas in den Weg legen, das sind alles aus Bibelstellen, dass wir ihn auslöschen. Da allerdings sollten wir schon achtsam sein. Aber das will ja niemand von uns. Deshalb lasst uns feinfühlig sein auf das, was der Heilige Geist uns sagt, wo er uns führen will, wo er uns auf etwas aufmerksam machen will. Wer eigentlich ist der Heilige Geist? Auch das wissen wir im Grunde genommen. Er ist Teil Gottes. Er gehört zum dreieinigen Gott. Es ist das, was ich als Mensch mir nicht vorstellen kann. Es sind drei Personen und doch nur einer. Am ehesten noch zu vergleichen mit unserer Ehe, dort sind es zwei und doch nur eins. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Eine Verheißung, die Jesus gemacht hat. Und da man kann verschiedene auch übersetzen, man kann auch als Helfer, kann man auch Ratgeber, Fürsprecher, Beistand, Anwalt kann man einsetzen. Der Heilige Geist vertritt uns vor dem Vater, dem heiligen Gott. Er ist mein Fürsprecher. Ganz egal, in welcher Situation, dass ich mich jetzt heute befinde. In Nöten, in Schwierigkeiten, auch wenn es mir gut geht. Übrigens, vor Gott, dem Vater, tritt der Heilige Geist zusammen mit Jesus auf. Sie beten für uns. Der Heilige Geist hat viele Aufgaben, die er übernimmt. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Eine der wichtigsten Aufgaben, ich kann jetzt nicht mehr alles aufzählen, aber die wichtigste Aufgabe, dass er Jesus verherrlicht, Jesus groß macht, auf Jesus hinweist. Der Heilige Geist, habe ich in einer Predigt gehört, ich habe viele Predigten zu diesem Thema angehört und eigentlich hätte ich am liebsten euch eine solche Predigt laufen lassen über YouTube, wäre viel besser gewesen. Der Heilige Geist, hat einer gesagt, habe das übrigens noch in einer anderen Predigt von einem ganz anderen Prediger gehört, der das mit denselben Worten gesagt hat, der hat offenbar denselben YouTube-Film gesehen wie ich. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der Jesus hell beleuchtet. Darum haben wir heute das Kreuz beleuchtet. Scheinwerfer kommt zwar auch auf mich, das ist nicht so angenehm, aber es soll auf Jesus gerichtet sein. Der Heilige Geist macht Werbung für Jesus. Und durch ihn wurden die Texte in der Bibel geschrieben. Zum Beispiel diese Texte, die heute unsere Lieblingsverse sind. Habt ihr auch solche Texte? Ich habe einen, zum Beispiel dieser. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Ja, das hat ein Mensch geschrieben, aber der Heilige Geist hat ihm das eingegeben. Deshalb kommt es so gut bei mir an. Der Scheinwerfer beleuchtet Jesus. Wenn ich nun in der Nähe von Jesus bin, dann kann ich einen Spiegel nehmen. Ich kann den Spiegel auf euch richten und mit diesem Spiegel könnte ich euch alle jetzt blenden, auch da oben, wo ihr für mich ganz im Dunkeln sitzt. Merkt ihr? Das ist meine Aufgabe. Nicht ich bin der Evangelist und der Prediger und der Missionar. Nicht von mir kommt die Kraft, sondern vom Heiligen Geist. Und ich kann sie spiegeln, kann sie weitergeben. Und das haben die Christen damals getan. Die Kraftquelle ist der Heilige Geist. Die Energie liegt bei ihm. Wo der Heilige Geist ist, wird Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Jesus verherrlicht. Und dort, wo es nicht um Jesus geht, ist es nicht der Heilige Geist. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Ein Geist, der nicht auf Jesus hinweist, nicht bezeugt, dass er für unsere Sünden gestorben ist, der ist nicht aus Gott. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Bei ihm ist die absolute Wahrheit. Schon Pilatus hat gefragt, was ist Wahrheit? Und das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen, wenn wir heute unsere Medien lesen, was uns da alles aufgetischt wird. Oft können wir nicht sagen, das oder so ist es. Nein, wir merken, vieles wird verdreht. Der Spieß wird umgedreht, die Wahrheit wird verdreht. Beim Heiligen Geist ist absolute Wahrheit. Und hier möchte ich jetzt meine Predigt abkürzen. Ich könnte noch vieles aufzählen, was der Heilige Geist ist, was er macht, was er tut. Er schenkt uns auch Geistesgaben. Und die möchte ich noch zusammenfassend zeigen. Es gibt viele Stellen, wo aufgelistet wird, was der Geist uns gibt, und ich habe sie versucht zusammenzufassen. Er gibt uns Weisheit und er gibt uns die Möglichkeit, Weisheit weiterzuleiten. Erkenntnis und Verstand. Glaubenskraft ist auch eine Geistesgabe. Wunderkräfte, Krankenheilungen, prophetisches Reden, davon haben wir schon gehört. Geister zu unterscheiden, zu lehren, Seelsorge, Zungenreden, Auslegung von Zungenrede, praktische Dienste, sogar materielle Unterstützung für andere. Das sind alles Gaben, die uns der Heilige Geist geben wird. Aber es gibt keine einzige dieser Gaben, die jeder von uns hat und von der man sagen kann, weil du die hast, hast du den Heiligen Geist. Habe ich nirgends gefunden in der Bibel. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen von uns zuteilt. Das also soll euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir danken ganz herzlich, dass du hier bist. Vertreten durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir haben so viel von dir gesprochen. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, dass du uns nicht als Weise zurücklässt. Danke, dass du unsere Kraft bist, unsere Energiequelle. Danke, dass wir dich haben dürfen. Es tut uns leid, wenn wir dich betrübt haben. Es tut uns leid, wenn wir nicht auf dich gehört haben. Es tut uns leid, wenn wir vielleicht unbewusst oder bewusst dich überhört haben. So viele Informationen dringen täglich auf uns ein. Herr, wir möchten ganz neu unsere Ohren öffnen und lernen, auf dich zu hören. Danke, dass du der Geist bist, der in uns wirkt, der uns am Leben erhält. Danke, dass wir dir angehören dürfen. Amen.